Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei der Tobi W. Und weil der Tobi B. im Ausland weilt, vertretungsweise der Timo am Start. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Wie geht's euch an diesem heißen Sommertag? Ist bei euch auch so heiß?
Boah, ein bisschen schwitzig. Aber heute geht's eigentlich ganz gut im Vergleich zu den letzten Tagen. Gestern hat es mal so richtig gekracht hier. Ich weiß nicht, ob das im Westen war, es bei euch, glaube ich, auch so, Tobi, oder?
Ja, allerdings mal wieder hier nur rund um uns rum. Bei uns selber ist so gut wie gar nichts runtergekommen.
Das ist, weil Tobi ein kleines schwarzes Loch zu Hause hütet. Ja, so ist das Wetter dann seltsam. Da passieren Anomalien.
Ja, so ist das wirklich.
So ist das wirklich.
So ist ja, hier ist wirklich ein schwarzes Loch. Hier war echt Weltuntergang kurzzeitig. Ich bin fast von Ästen erschlagen worden und dann bin ich komplett durchnässt gewesen. Naja, und dann war ich wieder zu Hause und habe mich erstmal auf die Heizung gehängt.
Ja, muss man mögen, ne? Auf die Heizung hängen. Ja, muss man hier nicht. Hier hat es zwar gestern auch ein bisschen gewittert und geregnet, aber das hat eigentlich nur dazu beigetragen, dass es heute viel tropischer ist als gestern. Also für mich ist die Grenze erreicht. Die Luftfeuchtigkeit ist so, dass wenn man rausgeht, das Schwitzen sofort einsetzt, ohne dass man sich bewegen muss. Und das ist dann für mich immer. Ja, also ich bin froh, dass das Studio im Keller ist und ich hier angenehm kühl sitze, aber ich habe jetzt schon Angst vor dem Moment, an dem ich die Treppe erklimme und wieder oben ankomme, denn da wird es mich einfach erschlagen. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, in Karibikurlaub fliegt oder in den Dschungel oder so und dann steigt man aus dem Flugzeug und dann hat man dieses, ach du Scheiße, ich will wieder zurück, Gefühl.
Ja, nee, hier geht's jetzt eigentlich. Es hat sich irgendwie durch das Gewitter, sind so angenehme 27 Grad. Bisschen Wind geht, nur jetzt ist halt E-Pod, das heißt, die Türen und die Fenster sind zu und jetzt werde ich so langsam wieder geköchelt.
Umso erfrischender ist es nachher, wenn wir fertig sind. Dann lass uns doch gleich in die Themen springen. Derer haben wir ja nicht so richtig viele, aber dennoch ist es ja nicht so, als gäbe es nichts zu erzählen. Ne? News der letzten Woche, die größte, Tachita wird nun ein Werksteam von DS werden.
Und Überraschung.
Ja, guck, wer weiß was darüber. Erzählet mal.
Ja, da kann ich kurz was zu sagen. Den Artikel hat zwar unser im Ausland weilender Kollege geschrieben, aber ich denke mal mitbekommen hatten wir es ja auch vorher alle schon. DS hat die Zusammenarbeit mit Virgin beendet. Das haben die Spatzen ja im Endeffekt auch schon seit einem guten halben Jahr von den Dashern gepfiffen, dass sagt DS da sich nach anderen Teams umschaut. In dem Zuge hat DS auch die Herstellerlizenz von Virgin übernommen und hat jetzt für die Saison 5 erstmals einen eigenen Antriebsstrang entwickelt. Und ja, nachdem es da schon vor einiger Zeit Gerüchte gab, dass da Tachita wohl die besten Karten hat, das neue DS-Werksteam zu werden und sich das dann nach und nach auch manifestiert hat, indem zum Beispiel der ehemalige Tachita-Fahrer Stefan Sarrazin die Testfahrten mit dem neuen DS durchgeführt hat und nachher auch die aktuellen Tachita-Piloten, nämlich Jean-Éric Vergne und André Lotterer, Tests mit dem DS-Fahrzeug gefahren haben. Wie gesagt, hat alles darauf gewartet, dass die Saison zu Ende geht und dass dann endlich die offizielle Verkündung von dem Deal kommt, und genau das ist dann jetzt Anfang der Woche passiert.
Ich glaube ja nach wie vor, dass die einfach zusammengefunden haben, weil die farblich einfach so gut zusammenpassen.
Das muss es sein.
Also wenn man sich das Auto jetzt mal anguckt, ich meine, DS ist sowieso halt immer sehr schlicht, sehr dezent, die machen ja sehr auf Pariser Nobelmarke oder sind sie halt auch, schwarz mit so ein bisschen Richtung Gold auch, und das ist ja nun die Farbkombi, die Tachita auch die letzten beiden Jahre schon auf dem Auto hatte, von daher sieht das Auto halt echt schick aus, finde ich, sehr dunkel. Ich bin mal gespannt, wie final diese Lackierung ist. Ich denke, da wird sich noch ein bisschen was tun, aber nicht allzu viel, also wir werden uns sicherlich auch in dem Farbschema weiter bewegen. Und ja, dann haben wir ein DS-Werksteam, was bisher so in der Vorbereitung echt einen guten Eindruck macht. Am 1. Oktober soll es den offiziellen Team-Lounge geben, an dem dann wirklich so die finalen Dinge besprochen werden, nämlich Bestätigung des Fahrer-Lineups. Ist natürlich keine Überraschungen zu erwarten. Vern und Lotterer werden das weiterhin machen. Gleichzeitig auch dann der Name des Teams, ob es dann DS Tachita heißen wird oder so, wir werden es sehen. Und ja, sind gespannt auf den 1. Oktober dann.
Da fragt man sich jetzt natürlich, kurz gleich den nächsten Schritt gemacht, ja, da fragt man sich natürlich, wenn jetzt Tachita DS-Werksteam ist und Virgin nicht mehr DS-Werksteam ist, was macht jetzt Virgin? Die brauchen ja dann einen anderen Motorenpartner, ne? Weil sonst ohne Antriebsstrang fährt sich's nicht gut, fürchte ich.
Das ist korrekt. Vor allem auch ganz schön finde ich, dass DS und Tachita es hinbekommen haben, nämlich rechtzeitig zum Ende, also jetzt zwischen Saisonende und 1. August, das wirklich zu verkünden, so wie es auch von vornherein geplant war. Dann gingen dann letztlich Team und Hersteller gleichzeitig raus mit den Pressemeldungen. Bei Audi und Virgin ist es ein bisschen schwieriger. Auch das wird ja seit langem.
Hast du schon verraten?
Ja, jetzt hat er schon verraten.
Das ist ja nun keine Überraschung.
Offenes Geheimnis.
Wir haben es ja damals im Februar oder sowas schon gebracht, oder ich glaube, ich habe das Gerücht an sich zum ersten Mal schon um die Weihnachtszeit gehört, dass Audi und Virgin zusammenkommen. Und gut, ich darf nicht allzu viel verraten von internen Sachen, aber die Verkündung hätte stattfinden sollen inzwischen. Und Virgin hat ja auch dementsprechend dann eine Meldung rausgegeben, dass man sich jetzt von DS trennt, weil die natürlich vertraglich auch darauf festgelegt waren, damit DS den Deal mit Tachita verkünden kann. Hm. Alles ein wenig verzwickt. Audi hat bisher noch nichts dazu gesagt und meiner Information nach werden sie auch nichts dazu sagen, sondern ich warte jetzt mal ab, dass von Virgin irgendwann eben dann die offizielle Verkündung kommt, dass die Antriebe nächstes Jahr von Audi kommen.
Ja, die Frist, bis das eine Belieferung mit Kundenmotoren bei der FIA angemeldet werden müssen, die ist ja auch schon lange verlaufen. Das steht also im Endeffekt hinter den Kulissen schon seit mehreren Monaten alles fest. Die Verträge sind mit Sicherheit auch schon unterzeichnet, wie gesagt, und da wartet man jetzt den besten Termin ab, um es im Endeffekt verkünden zu können.
Also ich glaube tatsächlich, dass es an den Verträgen, an den Unterschriften immer noch hapert, dass das der Punkt ist, dass vielleicht immer noch nicht letzte Details geklärt sind. Diese Frist, von der du gerade gesprochen hast, die gilt, ich glaube, das war der 31. Januar damals. Das bedeutet aber nur, dass wenn ein Kundenteam anfragt, muss jetzt in diesem Fall Audi Antriebe liefern. Danach ist es eine Kann-Regelung. Danach kann Virgin weiterhin fragen und dann ist Audi aber nicht mehr dazu verpflichtet, Ja zu sagen.
Ja, ich gehe aber davon aus, dass das auch bei Virgin bewusst ist, bekannt und bewusst ist und dass man sich da selbstverständlich an die entsprechenden Fristen gehalten hat oder so. Hinter den Kulissen wird feststehen, dass Audi die Motoren liefert. Ich denke, das sollte keine große Frage mehr sein. Wie gesagt, über jetzt weitere Details, inwieweit dann Audi als Antriebslieferant möglicherweise auf den Fahrzeug mit eigenen Logos vorhanden sein wird und so weiter. Da denke ich mal, ist vielleicht noch Klärungsbedarf oder nicht alles so weit, dass man es veröffentlichen kann. Aber ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, da auch das Finanzielle keine Rolle spielt. Das ist ja auch reglementseitig vorgegeben, dass der Antriebshersteller den Antrieb zu einem fixen Preis abgeben muss. Wie gesagt, denke ich, dass es sich da eigentlich nur noch um Kleinigkeiten handeln kann. Und ja, irgendwann im Laufe des Sommers dann Virgin Audi als neuen Antriebslieferanten vorstellen wird.
Ja, ich bin gespannt. Wissen wir denn, ob sie vor dieser 31. Januar-Frist angefragt haben, sodass sie sicher sein können, dass Audi die Motorenpartnerschaft eingehen wird, weil sie das ja sozusagen müssen, wenn bis dahin angefragt wird? Oder können wir davon ausgehen, dass es womöglich auch danach stattgefunden hat und man jetzt gar nicht so genau weiß, ob es überhaupt in trockene Tücher zu kriegen ist?
Wir wissen es nicht genau. Also ich habe im Februar dann mit Audi mal gesprochen dazu und habe aber nur die Antwort gekriegt, dass es eben nicht zwingend bis zum 31. passieren muss. Was für mich dann eher so klang wie ein, es bisher kam nichts oder bisher ist nichts offiziell, aber wir wissen es de facto nicht.
Mhm. Ja, zumal ist ja die ersten Gerüchte zwischen DS und Tachita, die gab es ja auch schon Ende letzten Jahres. Also das ist ja jetzt auch nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt rausgekommen, sondern wie gesagt, da gab es schon Ende des letzten Jahres, da war gerade mal, waren die ersten beiden Saisonrennen in Hongkong durch, da gab es die Gerüchte schon und ich weiß nicht, wäre dumm von Virgin sich dann nicht, wenn das schon so im Umlauf ist, sich nicht nach Alternativen umzugucken zu einem Zeitpunkt, wo man im Endeffekt noch einen signifikanten Unterschied hat, nämlich dass der angefragte Konstrukteur liefern muss. Aber wie gesagt, genau wissen
wir es nicht. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in die Zeit, da hatte war Audi natürlich jetzt noch nicht so die Benchmark. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Virgin gesagt hat, wir warten vielleicht lieber mal ab, weil bis dahin zu dem Zeitpunkt war gerade Hongkong durch und Marrakesch durch. Santiago kam erst noch und Santiago war ja noch mal schlimmer mit den ganzen Inverterproblemen von Di Grassi. Also es war klar, Audi hat schon einen sehr effizienten und sehr starken Motor, aber die Zuverlässigkeit war bis dahin halt überhaupt nicht gegeben. Und vielleicht war das damals dann das Zünglein an der Waage.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das kann ich mir nämlich durchaus vorstellen, dass man sich so früh vielleicht noch gar nicht hat festlegen wollen, weil nämlich da Audi noch nicht so geglänzt hat, wie wenn man die Saison insgesamt betrachtet. Die haben ja am Anfang sind sie ja mehr gestolpert als gelaufen und dann haben sie erst richtig Fahrt aufgenommen und alles in Grund und Boden gefahren. Und naja, wie auch immer, zum jetzigen Zeitpunkt würde man sagen, es wäre dumm, sich nicht Richtung Audi zu orientieren, und ich glaube, das hat sich auch Sam Bird gedacht, denn der hatte wohl offensichtlich einige Anfragen von anderen Teams, um dort als Fahrer aktiv zu werden, hat sich aber entschieden, bei Virgin zu bleiben. Und ich schätze mal, einer der Gründe dürfte wohl sein, dass an dieser Audi-Sache was dran ist, denn mit dem Material von Audi kann man sich bei Virgin natürlich einiges versprechen. Dann wäre er quasi seine komplette Formel-E-Karriere weiterhin beim Virgin-Team unterwegs, wenn ich mich jetzt da nicht völlig irre. Und wahrscheinlich geht er davon aus, dass er eben durch die viele Erfahrungen, die er bei Virgin gesammelt hat und die man als Team auch gesammelt hat, plus eben das Antriebspaket von Audi ganz gute Chancen hat, nächste Saison nochmal einen Anlauf auf die Spitze zu fahren, oder?
Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass das, also das war mit Sicherheit dann das der Grund für ihn. Natürlich ist noch nichts offiziell bestätigt, aber es deutet sich an, dass er bei Virgin bleibt. Und für mich auch irgendwo verständlich. Also er hat mehrere Angebote gehabt oder auch hat sie auch weiterhin, wer weiß. Hat sich dann aber dagegen entschieden, unter anderem gegen BMW, die offenbar, das können wir nur aus Berichten entnehmen, können es aber nicht bestätigen, wirklich ein konkretes Angebot von BMW vorliegen hatte, die ja Ende des Jahres dann als Werksteam einsteigen. Aber ja, ich glaube, das ist so momentan die sichere Karte für ihn, weil er hat mit Sicherheit einen sehr starken Antrieb dann nächstes Jahr, mit dem er wahrscheinlich um den Titel mitkämpfen kann wieder. Weil man muss jetzt mal sehen, er hat ja diese Saison, hat er trotzdem bis zum letzten Wochenende die Meisterschaft offen gehalten, obwohl er mit dem DS Virgin ein Auto hatte, was deutlich weniger effizient war als der Audi oder auch als der Tachita und einfach mehr Gewicht an Bord hatte. Also das fahrerische Können von Bird ist ja unbestritten. Und wenn er dann jetzt endlich auch mal ein Auto hat, was nicht nur ums Podium kämpft, sondern wirklich auch ganz vorn dabei ist und vielleicht sogar mit Audi auf Augenhöhe, dann ist das natürlich erstmal kurzfristig vielversprechend. Und wenn er wirklich so viele Angebote hat von großen Herstellern und ein Jahr später kommen Porsche, kommt Mercedes, wer weiß, vielleicht kann er sich jetzt diese Saison nochmal beweisen und vielleicht sogar den Titel holen in der fünften Saison. Und dann wird sicherlich, auch wenn BMW jetzt vielleicht dann sagt, nö, Chance vertan, wird sicherlich eine andere Möglichkeit für ihn geben.
Ja, also wenn ich Bird wäre, würde ich auch zu BMW sagen, nee, lass mal, denn von wo die kommen im Vergleich zu von wo Virgin und Audi kommen, muss man ehrlich gesagt jetzt auch nicht so lange überlegen. Ne? Ich meine, man kann natürlich dann immer langfristig planen, aber langfristig ist Bird ja ohnehin schon unterwegs und jetzt knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt. Der hat wahrscheinlich jetzt auch keinen Bock mehr auf langfristig, sondern möchte einfach mit dem Besten, was zur Verfügung steht, losstarten. Und das dürfte dann wohl tatsächlich eine Virgin-Audi-Kombination sein.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant, die Aussage, die Sam Bird vor dem New York Prix getroffen hat. Da ging es nämlich darum, dass er sich und das DS Virgin Team benachteiligt sah, dadurch, dass die Renndistanz stark vergrößert wurde. Es wurde ja nicht nur die Streckenführung geändert, sondern auch die Anzahl der Runden wurden im Vergleich zu vorher auch noch erhöht auf 45 am Samstag und 43 am Sonntag. Und da sagte er dann auch ganz klar, dass es einen einzigen Antrieb in der Formel E gibt, der deutlich effizienter ist als die anderen, nämlich Audi, und dass das denen durchaus entgegenkäme. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nächstes Jahr wird, oder nächste Saison, ja besser gesagt, wird sowieso alles neu, was die Antriebe angeht. Hm. Und von daher, da kann man im Endeffekt auch noch nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass die Antriebsstränge genauso von der Leistungsfähigkeit, von der Effizienz her sein werden wie in dieser Saison. Da wird wieder alles neu gemischt.
Ja, gerade was, also es geht ja viel um Energiemanagement, und gerade was die Rekuperation angeht, wird sich da einiges verschieben, da ja ab der nächsten Saison statt 150, 250 kW rekuperiert werden dürfen. Also fast das Doppelte, was an Energie während des Rennens beim Bremsen und so weiter rückgewonnen wird. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Batterie, auf das Temperaturmanagement und so weiter. Also ich glaube, deswegen werden wir Verschiebungen sehen. Wir haben Brake-by-Wire, was nächste Saison neu kommt. Also es ist noch nicht alles so in Stein gemeißelt, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Audi mit der Erfahrung von 4 Jahren als Abpartner und 1 Jahr als Werksteam sicherlich erstmal Vorteile haben wird gegenüber BMW, die auf der Straße natürlich im Bereich E-Motoren schon längere Jahre Erfahrung haben, aber eben nicht auf der Rennstrecke. Und ja, ich bin gespannt. Sehe da Audi aber nächste Saison schon noch vorn.
Tja, dann lassen wir das mal auf uns zukommen, ne? Wie so vieles. Wir haben ja noch, ich habe sogar vergessen zu gucken, wie viele Tage, 130 Tage noch bis Saisonstart, schätze ich jetzt mal. Da ist ja noch einiges, was wir irgendwie, worüber wir uns noch das Maul zerreißen können, was Fahrer angeht, was Teams angeht, was wer liefert was an wen angeht und all diese Dinge. Und ein ganz interessanter Punkt, den man aber vielleicht jetzt rückblickend nochmal angucken sollte, ist, wie viele Leute interessiert das eigentlich, Timo? Wie ist denn das jetzt so mit diesem Fernsehen? Da wird doch auch immer geguckt, wie viele Zuschauer haben wir denn so und was können wir denn jetzt aus dieser Saison TV-technisch lernen?
Ja, es ist so ein bisschen ernüchternd gewesen jetzt mit Blick auf Saison 4. Wir fragen ja seit dem Start der zweiten Saison nach jedem Rennen die Quoten an bei Discovery. An der Stelle mal vielen Dank dafür, dass wir da immer so gut versorgt werden. Lässt sich in dieser Saison allerdings ein Rückgang feststellen. Also in allen 4 Disziplinen, die wir da immer tracken, nämlich die Durchschnittszuschauerschal.
Der Zuschauerschal.
Die Zahl der durchschnittlichen Zuschauer pro Rennen.
Okay.
Das ist eigentlich so die wichtigste Größe oder neben dem Gesamtmarktanteil eine sehr wichtige Größe. Dann gibt es die Zuschauer in der Spitze. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel beim Start 200.000 Leute zugucken und während des Rennens immer weniger, dann ist 200.000 wäre dann der durchschnittliche Zuschauerwert in der Spitze. Dann haben wir den Marktanteil gesamt, also was wirklich die komplette deutsche Fernsehlandschaft betrifft zu dieser Sendezeit, und den von Eurosport selbst definierten Marktanteil in der Zielgruppe 20 bis 59 männlich. Und was so die Werte, die totalen Zahlen angeht, gab es einen Rückgang von, naja, das ist immerhin ein Fünftel gut, also 19% gingen die Zahlen zurück. Jetzt im Schnitt lagen wir in Saison 3 beispielsweise bei 105.000 Zuschauern pro Rennen und jetzt waren es gerade mal noch 85.000. Das ist auch noch mal weniger als in Saison 2 damals. Also schon keine so positive Entwicklung. Auch in der Spitze ist es ein bisschen runtergegangen. Da sind wir ungefähr auf dem Niveau von Saison 2 angelangt mit 131.000 Zuschauern. Noch bedenklicher sind aber die Marktanteile. Also da ging es jetzt wirklich kontinuierlich zurück. Wir haben auf der Website, wenn ihr mal guckt, unter entweder im Artikel dazu, der jetzt diese Woche kam, oder im Bereich TV, auch diese Graphen, die Entwicklung verdeutlichen. Und gerade bei den Marktanteilen, vor allem in der Zielgruppe, was ich erstaunlich finde, geht es doch die Trendlinie sehr stark bergab. Also wir sind jetzt angelangt bei 0,6%. Für den gesamten Markt, verglichen mit 0,8 und 0,7 in den letzten beiden Jahren. Das ist schon für mich irgendwo auch erstaunlich, dass das so weit zurückgeht und momentan keine wirkliche Besserung in Sicht ist.
Schon interessant, weil gerade so vor Ort hatte man eigentlich immer nicht das Gefühl, dass es nicht gut ankommt, ne? Wenn du dir so anschaust, wie es in Berlin aussah, wie es in Paris aussah, was für ein Gejubel in Mexiko war und so weiter, das hat eigentlich immer den Anschein erweckt, oder Zürich. Ja, meine, Zürich ja. Das sieht eigentlich immer aus, als würde man mit dem ganzen Thema tatsächlich überall offene Türen einrennen. Ja, es gibt immer so diese, die Leute, die das dann nicht mehr haben wollen, nachdem das da einmal war, weil es umständlich ist. Aber ansonsten gibt es doch eine relativ hohe Zuschauerdichte, so auf den Tribünen und um die Formel-E-Veranstaltungen herum. Da ist es schon ganz erstaunlich, dass es dann im Fernsehen tatsächlich so komplett überhaupt nicht gut ankommt.
Ja, und wir können das ja auch an unseren Klickzahlen sehen, dass es nach wie vor bergauf geht. Also wir sind jetzt im letzten Jahr wieder um das Doppelte gewachsen. Also das Interesse steigt nach wie vor, aber deswegen umso erstaunlicher, dass sich das nicht in den TV-Zahlen, zumindest nicht bei Eurosport, widerspiegelt.
Naja gut, ich denke, da muss man aber auch ein paar Sachen beachten in dem Zusammenhang.
Erzähl mal.
In den letzten beiden Saisons hat Discovery, ist Discovery, oder? Discovery Teile der Saison auf D-Max ausgestrahlt. Ich sag mal, bei allem Respekt für Eurosport, D-Max ist grundsätzlich ein Sender, der doch, soweit ich das einschätze, im Grunde genommen deutlich höhere Zuschauerzahlen hat. Und ich sag mal, auch die Zahlen bestätigen, dass die E-Prise bei D-Max grundsätzlich ein bisschen besser ankamen als auf Eurosport. Dann spielt natürlich eine Rolle, dass zum Beispiel, was ist nicht zum Beispiel, das Rennen in Berlin da ganz massiv raussticht. Ich sehe hier gerade in der Tabelle -44% Zuschauerentwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Natürlich wurde es auch zeitgleich bei der ARD übertragen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele der Eurosport-Stammzuschauer dann auch mal reingeschaut haben, wie es denn bei der ARD die Live-Übertragung. Ich sag mal, die Zuschauer fehlen da natürlich Eurosport in der Rechnung.
Genau, auf der ARD, bei Berlin E-Prix hatten wir ja 1,46 Millionen Zuschauer und 20% Marktanteil. Das war natürlich schon auch ein Highlight der Saison.
Richtig, und bei Eurosport dann im Schnitt nur 84.000, die zeitgleich auf Eurosport geguckt haben, im Vergleich zu Lauf 9 hatte im Vorjahr im Schnitt 150.000, das ist jetzt auf dem Papier ein Rückgang um 44%, obwohl de facto 11-mal so viele Menschen das Formel-E-Rennen geguckt haben, also eigentlich ein Plus von 1.100% wäre. Da wie gesagt, die Zahlen kann man nur bedingt vergleichen.
Ja, gerade im Vergleich zu den anderen Berlin-Rennen. Du hast jetzt ja mit Saison oder mit Lauf 9 verglichen, aber wenn wir uns Berlin mal angucken. In den Vorjahren 157.000 im Schnitt und was haben wir da? 110.000 im Schnitt, 91.000, okay. Also es war auf jeden Fall immer deutlich mehr. Und ja klar, sicherlich spielt da ARD mit rein.
Und ja, dann kommt noch dazu, das Zürich-Rennen hat Eurosport überhaupt nicht im Free-TV übertragen. Das lief ja nur auf Eurosport 2, wofür es keine belastbaren Zuschauerzahlen gibt. Und ich glaube, es werden auch nicht so viele gewesen sein. Ich denke, das dürften vielleicht sogar weniger gewesen sein als Zuschauer am Sonntag in New York beim ZDF-Livestream.
Ja, das ist sein. Und das war schon mager mit 5.800 Leuten. Da sind ja fast beim E-Pod Live mehr Leute.
Es gibt ja bei der Quotenmessung immer diese Richtlinie 10.000. Sobald es unter 10.000 Zuschauer sind, gilt es als nicht messbar. Das hatten wir in der ersten Saison bei Sky
andauernd.
Glaub immer oder fast immer. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich habe ein bisschen nachgebohrt, aber habe hier keine Zahlen bekommen, geht aber nicht mit in die Wertung ein. Also das ändert jetzt nichts am Schnitt, diese Null von Zürich.
Ach, ja, aber sagt, ich gehe mal davon aus, dass es auch ich sag mal, auch wegen der geografischen Nähe und der Tatsache, dass es das erste Rennen in der Schweiz seit 64 Jahren war, wahrscheinlich den Schnitt nicht nach unten gesenkt hätte, wenn es auf dem normalen Eurosport-Sender gelaufen wäre. Aber gut, nützt alles nichts, hätte Fahrradkette. Fakt ist, die Zahlen sehen im Moment schlecht aus, was das Fernsehen angeht, aber ich glaube nicht dran, dass es tatsächlich so schlimm ist, wie die Zahlen einen jetzt weiß machen wollen.
Ja, das stimmt.
Ich habe ja auch immer die freien Trainings im YouTube-Livestream der Formel E verfolgt. Und da kann man auch sehen, wie viele Zuschauer da waren. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass die Zuschauerzahlen bei einem freien Training in dem Livestream mal über 2.500 lagen. Da liegt mir immer so zwischen 1.500 und 2.500. Da ist übrigens die Katze wieder.
Lukas die Katze, herzlich willkommen.
Wurde gezogen.
Ja, wie gesagt, es sind natürlich auch nur freie Trainings, interessieren natürlich bei weitem nicht so viele Leute. Ja. Aber ich sag mal, da man auch sehr oft aus den Zuschauerkreisen Beschwerden darüber hört, dass das freie Training auf YouTube gestreamt wird, allerdings die Qualifying Sessions, wenn überhaupt, dann meistens nur im Eurosport Player und der YouTube-Stream über einen Geoblock verfügt und hier nicht abrufbar ist, dann denke ich mal, wird da auch klar, dass das höchstens mal Ausnahmen sind. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als 100 oder 150 deutschsprachige Zuschauer sind, die da regelmäßig den Livestream auf YouTube verfolgen.
Ja. Aber das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Wir haben Eurosport, dann war es mal auf Eurosport 2, dann war es mal auf ZDF, dann war es mal auf ARD, dann hast du die Trainings nur im YouTube verfügbar für alle, dann hast du aber Qualifyings in Deutschland zum Beispiel nicht und so weiter und so weiter. Man sieht, es ist einfach ein total verfahrenes Ding, momentan. Jetzt wäre natürlich die große Frage, die da so ein bisschen mitschwingt, wie sieht denn das wohl in Saison 5 dann aus? Haben wir da ARD oder ZDF oder haben wir vielleicht eFormel.de hat Exklusivrechte und sendet immer live über Internet.
Ja, aus dem Ü-Wagen.
Also aus dem Ü-Wagen. Ja, ich meine, das ist ja auch nur der Worldfeed. Ja, das ist ja jetzt nicht so magisch. Du bezahlst dafür, dass du die Übertragung kriegst, die da ist, oder nicht? Und du musst es ja nicht selber aufzeichnen.
Aber Phil, dafür haben wir dich doch für den Live-Kommentar.
Ja, ich kann das ja dann machen. Wenn wir das Live-Bild auch haben, dann kann ich das machen.
Ja, das wäre mal was. Müssen wir Sublizenzen von Discovery kaufen.
Ja, müssen wir mal gucken. Dann brauchen wir mehr Patronaten. Damit wir das finanziert bekommen. Das kann sein. Also soweit ich das weiß, als ich mich mit dem Thema Fernsehen noch beschäftigt habe, da kam mir das immer vor, als wäre das sehr teuer mit diesem TV.
Ja, ich glaube, das kostet schon ein bisschen was. Also wir müssen mal gucken, was jetzt für Saison 5 geplant ist von den Sendern aus. Eurosport ist klar, hat die Rechte weiterhin inne. Ich bin mir gerade nicht sicher, bis wann genau, 2022 oder so. Haben die diese Möglichkeit, eben Sublizenzen zu vergeben. Und jetzt ist es dann an Sendern wie ZDF und ARD zu entscheiden, machen wir vielleicht noch mehr daraus. Was ich weiß, die ARD hat ja die Zahlen genauso ausgewertet vom Berlin-Rennen. Und was jetzt nach viel erscheint und uns so ein bisschen zum Jubeln gebracht hat auch, ist, intern hat man sich noch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Also da ist es eher, es lief ganz gut, aber auch nicht berauschend. Also sie hätten mit mehr gerechnet zwischen den beiden Pokalfinalspielen. Von daher zumindest jetzt mal Euphoriebremse. Und ich glaube, dass das die Chancen nicht gerade verbessert hat. Oder naja, es wurde immerhin angenommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ARD hingeht und sagt, nächste Saison würden sie gerne jedes Rennen übertragen.
Ja, dann machen wir das doch. Wir machen einfach Internet-Livestream von allen Trainings über die Qualifyings bis hin zum Rennen und Nachbesprechung. Da haben wir doch auch was zu tun. Ne? Ist nicht so, dass uns dann langweilig werden müsste. Das ist doch schön. Das finde ich ist eine gute Idee.
Das wäre mal was.
Das wäre mal richtig was. Da kriegt man einfach einmal alles bei uns. Das wäre doch cool.
Volle
mit Soße und scharf, das ganze Programm. Ja gut, das hat wohl mehr was von einem Traum, aber gut. So ist es halt. Man darf ja wohl träumen auch, ne?
Ja, ja.
Sollte man sogar.
Ja, muss man sogar. Genau. Das ist richtig. Sonst passiert überhaupt nichts Gutes mehr, wenn man nicht versucht, dann sein Träumchen irgendwie zu erfolgen, erreichen, verwirklichen, realisieren. Sucht euch was aus. So, Freunde, wie sieht's aus? Haben wir noch was zum TV-Thema?
Nicht so wirklich, nee. Dazu ist eigentlich alles gesagt.
Ja, wenn dem so ist, dann würde ich übergehen in die Faktenecke, oder?
Der Formel E Fakt der Woche.
Und zwar heute vorgetragen von mir in Vertretung. In der ewigen Punktewertung der Nationen hat sich Deutschland mit 7 Punktplatzierungen am New York-Wochenende nach vorne geschoben. Und zwar ist man jetzt vor der Schweiz und Großbritannien gelandet, genau. Mit 620 Punkten liegt man jetzt hinter Frankreich und Brasilien auf dem 3. Platz. Wow. Die Schweiz folgt auf dem 4. mit 613 und Großbritannien auf Platz Nummer 5 mit 580. Von acht Starts am Wochenende ist es tatsächlich den deutschen Fahrern gelungen, 7-mal in die Punkte zu fahren. Allen voran natürlich Daniel Abt mit einem zweiten und einem dritten Platz. Aber auch Heidfeld und Lotterer zweimal in den Punkten und Maro Engel auch am Samstag Achter.
Das ist ja interessant.
Das ist doch stark.
Stark, Chapeau.
Wie sind denn die Abstände so vorne? Also, wer liegt vorne? Brasilien?
Nein, Frankreich liegt vorne.
Na gut,
Frankreich liegt vorne. Die haben einiges geholt. Genau, die haben über 1000. Moment, ich muss mal gerade die Liste wieder aufmachen.
Oh, mach da mal einen Tweet zu.
Die ewige Punktewertung der Nationen. Das klingt so völkervereinend. Das gefällt mir.
Genau. Also Frankreich mit 1076, Brasilien mit 939, dann großer Abstand Deutschland mit 620, Schweiz 613 und Großbritannien 580 und dann schon das One-Man-Country Belgien mit 236.
Jerome.
Genau, Jerome D'Ambrosio.
Strom-Jerome. Das
wundert mich ehrlich gesagt, dass Großbritannien nicht mehr hat. Ich meine, allein Bird hat schon viele Punkte geholt. Und gibt es denn da, also es gab ja einige britische Fahrer, aber ich glaube, die waren
nicht so erfolgreich.
Ja. Bird hat alleine 456 geholt, der auf dem zweiten Platz in Großbritannien Turfey mit 87, Alex Lynn 20 und ja, dann die anderen haben nur Kleckerbeträge. Conway 7, Carroll 5, Blomqvist, der auch mit britischer Lizenz gefahren ist, 4 und Justin Wilson einen. Catherine Legg und Oliver Rowland sind ohne Punkte geblieben für Großbritannien. Vertut man sich ein bisschen.
Tja, wirkt erstmal erfolgreicher, bis man drüber nachdenkt. Ne?
Ich glaube, wir haben auch gute Chancen aufzuholen in der nächsten Saison. Also ich meine, Lotti ist jetzt voll da. Ich glaube, der wird um einige Siege kämpfen.
Elotti.
Abt ist voll da. Also wir haben eigentlich zwei potenzielle Siegfahrer und vielleicht sogar Titelkandidaten für nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal, was HWA so macht und wo der Maro hingeht. Mhm. Und der Nick, gut, der ist wahrscheinlich eher raus.
Ich fürchte auch.
Für BMW will aber jetzt nicht noch ein Deutscher aufs Parkett kommen wahrscheinlich, oder?
Da sind, wer weiß, also, ja, mach ruhig.
Ja, es sind ein paar Namen im Gespräch. Der größte Favorit seitens BMW, der immer wieder auftaucht, ist Bruno Spengler, Kanadier. Sagt aber grundsätzlich hat durchaus der ein oder andere BMW-Werksfahrer auch Chancen, aber da sehe ich jetzt keinen Deutschen in einer Favoritenrolle.
Verstehe.
Nee, ich glaube, Marco Wittmann zum Beispiel, BMW bleibt ja in der DTM, deswegen denke ich auch, dass Wittmann in der DTM bleiben wird. Ansonsten, wen gibt es denn da noch bei BMW? Ich weiß gar nicht.
Das ist
jetzt von den Deutschen.
Martin Tomczyk zum Beispiel, aber wie gesagt, den sehe ich da auch.
Nee,
das wird nichts.
Nicht als potenziellen Formel-E-Kandidaten.
Ich glaube, Felix Acosta ist gesetzt und dann geht es darum, ich könnte mir auch vorstellen, dass die wen von außerhalb noch holen, weil Blomqvist sehe ich ganz ehrlich nicht. Also bei dem sehe ich wirklich gar keine Chancen, auch wenn der jetzt Testarbeit für Saison 5 mit erledigt hat immer. Aber der hat einfach in seinen ungefähr 6 Rennen oder sowas, was er da gefahren hat, die Saison einfach so wenig überzeugt. Kann ich mir nicht vorstellen. Spengler hat einen ganz ordentlichen Rookie-Test absolviert, ist jetzt in das Testprogramm eingebettet. Also der hat, glaube ich, ganz gute Chancen. Aber durch die Anfrage an Bird wissen wir, dass BMW auch außerhalb des eigenen Teiches fischt und möglicherweise ja noch einen großen Namen daran holt.
Naja, die wollen sicherlich auch jemanden, aus dessen Erfahrung man nochmal lernen kann, ne? Der da richtig was einfließen lassen kann, also Formel E spezifisch. Ein guter Rennfahrer, ich will jetzt nicht sagen, gibt es ja wie Sand am Meer, aber da kann man ja quasi aus dem Vollen schöpfen. Ja. Aber jetzt
dann sagt das doch mal Nio.
Ja, aber ein guter Rennfahrer mit Formel E-Erfahrung, das ist ja nochmal eine andere Schublade. Ne? Ist ja nicht so, als würden die überall rumliegen. Also nicht frei verfügbar jedenfalls.
Ja. Guter Punkt von Nio. Ja, da können wir auch noch zwei Sätze zu sagen, nämlich zum einen, dass Luca Filippi uns auch in New York gesagt hat, live am Mikro, dass er eigentlich einen längeren Vertrag hat, also mindestens mal, oder die Rede war von Multi-Year-Contract, das heißt, er hat eigentlich Vertrag für nächste Saison und ist theoretisch gesetzt. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass er nach der Saison mit den Leistungen wirklich dann im Auto sitzen bleibt. Bei Turvey ist es so, der hat wieder sich mal selbst übertroffen die Saison, super Leistungen gebracht und ich könnte mir auch vorstellen, wer weiß, vielleicht fragt der BMW auch beim Herrn Turvey mal an.
Könnte man sich vorstellen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, von den großen Namen der Formel E sehe ich keinen, der jetzt als wirklich potenzieller BMW-Kandidat in Frage kommt. Ob man sich Nico Prost holen will, wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich mal die Top 10 der ewigen Punkte-Rangliste der Formel E durchgehe, die Herren sind ja alles nur Männer, die haben alle entweder einen Vertrag oder Ambitionen, die bestimmt nicht in Richtung BMW als Werkspilot gehen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eventuell, was schon mal als Gerücht auftauchte vor einiger Zeit, was allerdings kategorisch ausgeschlossen wurde, Nick Heidfeld als, ich sag mal, ehemaligen BMW Sauber Formel 1 Fahrer, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Der gute Mann wird jetzt 42 und hat ja auch schon durchblicken lassen, dass er sich gut ein paar andere Dinge als Rennfahrern vorstellen kann in seinem Leben.
Ich bin mal gerade hier so ein bisschen die Liste durchgegangen und könnte mir tatsächlich noch bei ein, zwei theoretisch vorstellen, dass BMW da zuschlagen könnte oder angefragt hätte. Zum einen Felix Rosenqvist, glaube ich aber eher nicht, weil...
Im Leben nicht.
Auf der einen Seite ist er halt sehr glücklich mit Mahindra und hat möglicherweise dieses Angebot aus der Indica-Serie. Also ich glaube nicht, dass er da weggehen wird, wäre aber theoretisch denkbar. Und dann gäbe es noch die Möglichkeiten, Turvey haben wir gerade angesprochen und Jerome D'Ambrosio fällt mir hier so ins Auge, der ja bei Dragon schon lange auf der Kippe steht und Schwierigkeiten hat, mit Teams in Kontakt ist und bewiesenermaßen ein sehr, sehr guter Formel-E-Fahrer ist in den ersten 3 Jahren gewesen und auch jetzt in den letzten Rennen seit Berlin gezeigt hat, dass er es noch richtig gut kann und der an der Seite von Felix da Costa, warum nicht?
Das könnte ich mir eventuell noch so ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, Felix Rosenqvist glaube ich einfach nicht, da zum einen seine Ambitionen ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Du hast das Indica-Angebot schon angesprochen. Auf der anderen Seite ist es auch immer noch so, dass Rosenqvist mit zum Mercedes-Werkskader gehört. Auch wenn er nicht?
Nicht mehr. Nee, der hat mit Mercedes hat er schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr wirklich was zu tun. Also natürlich kennen die sich und so und da sind ein paar Verbindungen, aber nee.
Okay, ja gut.
Also ich hatte mal zwischenzeitlich so Saisonmitte irgendwann mal mit irgendwem gesprochen an der Strecke aus dem Venturi-Kreis und hatte gefragt, hier bezüglich HWA oder so, wäre das vielleicht auch was? No, no way.
Okay, na gut.
Tja, alles offen, ne? Bis auf diese Episode, die machen wir nämlich jetzt zu. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendeinen Geistesblitz habt, den ihr unbedingt loswerden möchtet, dann machen wir jetzt hier nämlich den Ausklang. Wie sieht's aus? Ja, nein? Vielleicht?
Ja.
Vielleicht.
Okay, das runde ich auf zu einem Jahr.
Mach dicht.
Wir machen dicht. Ja, da unser Tobi-Bierchen jetzt nicht da ist, übernehme ich einfach mal den Ausklang, wo ja immer noch mal der Hinweis platziert wird auf patreon.com/ePort. Wenn ihr mehr vom ePort wollt, dann geht doch mal dorthin und schaut euch ein bisschen um. Da könnt ihr alles haben von jede Sendung live bis jede Sendung mit Pre- und Post-Show. Ist jedenfalls irgendwie alles dabei. Ganz interessant momentan auch. Wir haben Massen an Interviews und O-Tönen aus den verschiedenen Rennsituationen der vergangenen Wochen. Berlin und New York und Zürich und Paris und überall sind wir gewesen und haben für euch O-Töne aufgefangen. Die werden gerade Stück für Stück released. Über mehrere Wochen hinweg gibt's schon täglich eins, manchmal zwei Interviews und O-Töne und das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Also wer irgendwie Interesse daran hat, mehr von hinter den Kulissen zu erfahren, der geht auf patreon.com/ePod und alle anderen machen einfach, was sie immer machen, nämlich jede Woche einfach hier reinhören. Da freuen wir uns auch. Und wenn ihr Bock habt, empfehlt ihr uns weiter und wir sagen bis dahin eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.